NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor mit diesen Themen. Iran, Freitagspredigt. Ayatollah Khamenei erklärt Ahmadinejad zum Wahlsieger. Zur Lage im Iran auch der Kommentar. EU-Gipfel, Machtkampf um Barroso und Garantien für Irland vor Lissabon-Referendum. Bürgerentlastungsgesetz, Bundestag beschließt Steuererleichterungen in Milliardenhöhe. Und Formel 1 vor der Spaltung, 8 Rennställe wollen eigene Rennserie gründen. Der oberste geistliche Führer im Iran, Ayatollah Khamenei, erklärte heute die umstrittene Präsidentschaftswahl für rechtens. In seiner Freitagspredigt warnte er die Opposition in scharfen Worten vor weiteren Protesten. Khamenei stellte sich klar hinter Amtsinhaber Ahmadinejad. Dieser habe die Wahl am 12. Juni gewonnen. Um das Freitagsgebet nicht zu stören, hatte die Opposition heute keine Kundgebungen geplant. Ihr Führer Mousavi kündigte für morgen eine weitere Großkundgebung an. Einzelheiten von Kilian Pfeffer.
Nach den Massenprotesten der vergangenen Tage in Iran hat sich zum ersten Mal Ayatollah Ali Khamenei öffentlich geäußert, das geistliche Oberhaupt des Landes. Khamenei hielt eine Rede während des traditionellen Freitagsgebetes vor Zehntausenden von Menschen. Khamenei sagte, es habe bei der umstrittenen Präsidentenwahl einen klaren Sieg gegeben. Der Wahlmechanismus erlaube keinen Betrug. Es gebe vielleicht Zweifel, so Khamenei weiter, aber wörtlich, wie hätten 11 Millionen Stimmen verändert werden können? Dennoch sollten die Vorwürfe überprüft werden, wie er schon früher gesagt habe. Dies sei auch wichtig für die Glaubwürdigkeit bei künftigen Wahlen. Außerdem rief Khamenei zu Besonnenheit auf und sagte, die Wahlbeteiligung sei eine große Demonstration der Liebe der Iraner gegenüber ihrem Staat gewesen. Iran habe der Welt gezeigt, was eine religiöse Demokratie sei. Über Mousavi sagte Khamenei, er sei ein loyaler Vertreter des Staates. Er habe seit Jahren gut mit ihm zusammengearbeitet. Westlichen Medien warf Khamenei vor, sie hätten dies falsch dargestellt. Es habe keine Kandidaten gegeben, die den Staat unterstützten und solche, die ihn ablehnten. Unter den zahlreichen Zuhörern war auch Präsident Ahmadinejad. Es ist unklar, ob der unterlegene Präsidentschaftskandidat Mousavi zugegen war. Mousavi hatte vor der Rede seine Anhänger aufgefordert, nicht zum Freitagsgebet zu gehen. Er selbst wolle auch nicht teilnehmen. Die Botschaft dahinter, wer nicht hinter Khamenei betet, steht auch nicht hinter ihm. Gleichzeitig sollte das Freitagsgebet aber auch nicht gestört werden. Morgen zumindest will der Wächterrat mit allen 3 unterlegenen Präsidentschaftskandidaten über ihre Vorbehalte gegen das offizielle Wahlergebnis sprechen. Das hat das staatliche iranische Radio gemeldet. Ein Sprecher des Wächterrates sagte, man habe damit begonnen, die insgesamt 646 Einwände gegen das Ergebnis einer vorsichtigen Prüfung zu unterziehen. Alle 3 unterlegenen Kandidaten, Mousavi, Karoubi und Rezai, werfen dem Innenministerium vor, die Wahl manipuliert zu haben.
Die Freitagspredigt von Ayatollah Khamenei hat die Kluft zwischen Opposition und religiösen Hardlinern noch weiter aufgerissen. Unser Korrespondent Ulrich Pick muss bis Mitternacht den Iran verlassen. Sein Visum wurde nicht verlängert. Bevor er zwangsweise aus dem Land geht, schickte er uns aus Teheran diesen Kommentar.
Je näher die Präsidentenwahl rückte, desto mehr schien sie an Bedeutung zu gewinnen. Denn Mirhosin Mousavi, der von Ex-Präsident Mohammed Khatami unterstützte Herausforderer von Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad, konnte täglich mehr politikmüde Iraner für den Urnengang motivieren. Ja, man bekam den Eindruck einer entscheidenden Lagerwahl. Dabei war trotz der übergroßen Euphorie im Vorfeld des Urnenganges ein wirklicher Wechsel im Land eigentlich nicht zu erwarten. Schließlich ist Mousavi zwar erheblich gemäßigter als der schroffe und ultrakonservative Ahmadinejad, doch auch er ist systemtreu. Ein aufrichtiger Verfechter der Islamischen Republik. Nun aber hat die Präsidentenwahl mehr Bedeutung bekommen, als jeder Iraner in seinen kühnsten Hoffnungen erwartet hätte. Denn das umstrittene Wahlergebnis hat die größten Demonstrationen hervorgerufen seit der Islamischen Revolution vor 30 Jahren. Bereits heute ist das Land ein anderes als vor einer Woche und es dürften noch einige Wandlungen auf uns zukommen. Die entscheidende Frage allerdings ist, wohin die Reise dieses wichtigen Landes geht. Ginge es nach der Mehrheit der großen Demonstrantenschar, ja der gesamten Bevölkerung, so dürfte es zu Neuwahlen kommen, die dann Mousavi gewinnen würde. Allerdings würde dies wohl nicht das Ende des jetzt begonnenen Prozesses sein. Denn wer mit den Menschen auf der Straße gesprochen hat, der weiß, dass ein großer Teil von ihnen Mousavi als politischen Führer in der jetzigen Situation zwar akzeptiert, in ihm letztlich aber nur eine Art Türöffner sieht für einen Weg hin zu politischen Formen, die auf freier Demokratie fußen. Ob Mousavi dies realisiert hat, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sicher aber ist, dass sich die Regierenden im Land und da allen voran der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei darüber im Klaren sein dürften. Denn ihre Macht wird in Bälde vollständig ausgehöhlt sein, wenn sie dem jetzigen Erosionsprozess keinen Einhalt gebieten. Genau das hat der geistliche Führer mit seiner Freitagspredigt getan. Sollte sich nämlich herausstellen, dass das Wahlergebnis wirklich gefälscht ist, so ist Khamenei, der es legitimiert und hochgelobt hat, nicht mehr zu halten. Und mit ihm zusammen der von ihm abhängige Wächterrat sowie Präsident Ahmadinejad. Momentan steht Iran vor zwei Alternativen: einem friedlichen Wandel wie in Ostdeutschland oder einem Blutbad wie auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Noch scheinen beide Wege möglich. Wer allerdings erstens betrachtet, wie erdrückend die Hinweise sind, die auf Wahlfälschung deuten, zweitens gehört hat, wie Khamenei den Demonstranten bei der Freitagspredigt drohte und drittens schaut, wie unbekümmert gleichzeitig Ahmadinejad ist, der muss große Angst um das Land haben. Auch wenn man Iran von Herzen etwas anderes wünscht.
Aus Teheran kommentierte Ulrich Pick. Politik ist die Summe aller Mittel, die nötig sind, um zu Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten, schrieb Machiavelli. Nach dieser Devise wurde heute in Brüssel beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs ein Durchbruch erzielt. Damit der Lissabon-Vertrag nicht doch noch an Irlands zweitem Referendum scheitert, wurden der grünen Insel nun Sonderrechte eingeräumt. Unter anderem ein Vetorecht in der Steuerpolitik, militärische Neutralität und der Fortbestand des Abtreibungsverbots. Dies und andere Ergebnisse des Spitzentreffens im Bericht von Sylvie Ahrens.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder anders formuliert, beschwerlich ist der Weg hin zu einer zukunftsfähigen Europäischen Union. Da ist zum einen der Reformvertrag von Lissabon. Die Iren hatten ihn in einem ersten Referendum abgelehnt. Ein zweites Votum wird ihnen nun durch Garantien schmackhaft gemacht. Und der irische Ministerpräsident Brian Cowen ist hochzufrieden. Irland wird garantiert, dass wir die Hoheit über unsere Steuerpolitik behalten. Unsere militärische Neutralität wird nicht angetastet und auch das konstitutionelle Recht auf Leben, Bildung und Familie wird in keiner Weise durch den Lissabon-Vertrag beeinflusst. Ein zweites irisches Referendum zum Reformvertrag könne möglicherweise Anfang Oktober abgehalten werden. Bis zuletzt war an dem rechtlichen Status der Garantien gefeilt worden. Bloß keine neue Ratifizierungsorgie, so der allgemeine Tenor. Vor allem aus Großbritannien, wo der angeschlagene Premierminister Gordon Brown die immer lauter werdenden Europakritiker fürchten muss. Am Ende des Tages aber konnte der Premier Entwarnung geben. Das Protokoll erläutert einige Punkte, aber es ändert nicht den Inhalt des Vertrages. Es geht außerdem aus den Schlussfolgerungen hervor, dass das Protokoll dann in Kraft tritt, wenn eine neue Erweiterung ansteht. Zur Zukunft der Europäischen Union könnte auch weiter ein Kommissionspräsident mit Namen José Manuel Barroso gehören. Zumindest unterstützen ihn die 27 Staats- und Regierungschefs einstimmig. Als nächstes müssen nun die Fraktionen im EU-Parlament konsultiert werden. Auch das ein mühsames und langwieriges Geschäft, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel einräumt.
Wir würden uns wünschen seitens des Rates, dass eine Entscheidung auch des Parlaments noch im Juli möglich ist. Wir werden allerdings im Lichte der Konsultationen dann noch einmal entscheiden, ob und wann wir die Entscheidung für die zweite Amtszeit von José Manuel Barroso auch formalisieren.
Grüne und Sozialisten im Parlament sind nämlich gegen Barroso und die Liberalen treten nicht geschlossen auf. Bis zur Auftaktwoche des Parlaments könnte es knapp werden mit einer Mehrheit, sagt Außenminister Frank-Walter Steinmeier.
Nach den Gesprächen, die ich geführt habe, ist Juli sehr ehrgeizig, kaum machbar.
Steinige Wege gehören aber offenbar zum Geschäft. Die Kanzlerin jedenfalls ist frohen Mutes, trotz vieler Hürden ins Ziel zu kommen.
Steuerzahler können in Deutschland ab 2010 mit Entlastungen in Milliardenhöhe rechnen. Der Bundestag beschloss heute das Bürgerentlastungsgesetz. Danach sind Basistarife zur Kranken- und Pflegeversicherung sowohl von privat als auch von gesetzlich Versicherten in voller Höhe steuerlich abzugsfähig. Diese Neuregelung ist aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2008 zwingend. Die Richter entschieden, dass Bürger für die Mindestabsicherung im Fall von Krankheit und Pflege steuerfrei gestellt werden müssen. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Worum geht es im Kern beim Bürgerentlastungsgesetz? Wer ist eigentlich betroffen? Wer darf sich freuen? SPD-Finanzminister Peer Steinbrück.
Das sind 85% aller steuerbelasteten Bürgerinnen und Bürger in dieser Republik. In der Größenordnung von 9,6 Milliarden Euro, will sagen in der nächsten Legislaturperiode von 40 Milliarden Euro.
Ein wahrer Geldsegen, der sich natürlich sehr unterschiedlich verteilen wird. Steinbrück hat seine Beamten mal mit Beispielrechnungen beschäftigt und dabei diese Fälle unterstellt.
Eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind, Bruttoarbeitslohn 25.000 Euro, wird ungefähr um 280 Euro entlastet. Ein lediger Arbeitnehmer ohne Kind mit einem Bruttojahreslohn von 50.000 Euro wird um 1.150 Euro entlastet. So, und es gibt Verheiratete ohne Kind mit einem Bruttoeinkommen von 80.000 Euro, die werden immerhin um fast 620 Euro entlastet.
Da darf ein bisschen Selbstlob schon mal sein, findet Steinbrück.
Ich finde, das darf ein gewisses Ausrufungszeichen erfahren.
Doch so viel gute Stimmung und Ausrufezeichen wollte die Opposition natürlich nicht aufkommen lassen. Und Finanzexperte Geisen von der FDP hielt Steinbrück und seinen Vorgängern diese Bilanz vor.
Soeben haben Sie einen Minister gehört, der Entlastungen verspricht. Er hat schon sehr viel versprochen. Ich stelle für die FDP-Fraktion fest, 11 Jahre Finanzminister in Rot, Ergebnisse, ständige Steuererhöhungen, ständige Steuermehreinnahmen, höchster Schuldenstand der Nation.
Die Entlastung der Bürger hätte man auch einfacher haben können, stellte die Finanzexpertin der Grünen Scheel klar.
Die Koalition hat diese Vorgabe sehr kompliziert, sozial unausgewogen ausgestaltet. Steuervereinfachung, Fehlanzeige, deutliche Anhebung des Grundfreibetrags, sehr verehrte Damen und Herren, das wäre die Lösung gewesen an dieser Stelle. Das wäre einfacher gewesen, es wäre gerechter gewesen und es wäre auch verfassungsfest gewesen.
Die Linksfraktion stört sich vor allem daran, dass das Bürgerentlastungsgesetz in höchst unterschiedlicher Weise mehr netto vom Brutto in die Taschen der Arbeitnehmer fließen lässt. Kurz, das Ganze wirke eben ungerecht. Aber, so der CDU-Abgeordnete Flossbach, das hat einen ganz einfachen Grund.
Wer viel Beiträge zahlt, der kann natürlich auch viel absetzen.
Und so läuft es eben im gesamten Steuerrecht.
3 Jahre dauerte der BND-Untersuchungsausschuss zur Überprüfung deutscher Geheimdienstaktivitäten während des Irakkriegs. 140 Zeugen wurden befragt. Heute gab es einen ersten Zwischenbericht. Hat sich die Arbeit gelohnt? Aus Berlin, Dirk Müller.
Von kärglichen Ergebnissen sprach der Vorsitzende Siegfried Kauder, CDU, der obendrein fragte, wer nun in der breiten Öffentlichkeit die 3500 Seiten Abschlussbericht samt Bewertungen lesen soll. Ganz anders die Opposition. Max Stadler von der FDP betrachtet die Arbeit als außerordentlich erfolgreich, denn es sei gelungen nachzuweisen, dass die rot-grüne Bundesregierung nach dem 11. September 2001 nur noch nach dem Motto handelte, im Zweifel für die Sicherheit.
Danach wurde die deutsche Politik ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Man lavierte sich so durch, fasste Resolutionen gegen Guantanamo, aber hielt im eigenen Handeln rechtsstaatliche Kriterien nicht mehr zuverlässig ein.
Schon vage Verdachtsmomente hätten ausgereicht, um jemanden wie Murat Kurnaz die vorzeitige Freilassung aus Guantanamo zu verwehren, obwohl sie schon 2002 möglich gewesen wäre. Stattdessen musste der in Bremen lebende Türke noch 3 weitere Jahre dort unrechtmäßig in Haft bleiben. Die Verantwortung hierfür sehen die Oppositionsparteien eindeutig geklärt. Norman Pech von der Linken.
Die Verantwortung liegt bei den Spitzen der Sicherheitsbehörden und vor allem bei dem damaligen Chef des Kanzleramtes und Beauftragten der Bundesregierung für die deutschen Sicherheitsbehörden, Frank-Walter Steinmeier.
Doch es blieb heute nicht durchgängig bei der bekannten Rollenverteilung Regierung kontra Opposition. Sowohl im Fall Kurnaz, vor allem aber bei der Bewertung der Aktivitäten von 2 BND-Agenten in Bagdad während des Irakkriegs 2003 weicht die Union, sonst treu an der Seite des Koalitionspartners SPD, von dieser Linie ab. Gemeinsam mit der Opposition meint auch Christina Köhler von der CDU, dass deren Einsatz im Widerspruch steht zum Versprechen von Ex-Kanzler Schröder, sich nicht an diesem Krieg zu beteiligen.
Die Vorgabe von Steinmeier, keine Informationen zu liefern, die so wörtlich operativ-militärische Bedeutung hat, diese Vorgabe wurde eindeutig gebrochen. Und hierfür trug und trägt Herr Steinmeier die politische und moralische Verantwortung.
Natürlich hat bei dieser Bewertung die Union weniger den damaligen Chef des Kanzleramtes im Blick, sondern vor allem den heutigen SPD-Kanzlerkandidaten. Dementsprechend warf sich auch heute der Obmann der SPD, Michael Hartmann, vor den Genossen Steinmeier.
Es wurden die Menschenrechte immer gewahrt in einer äußerst schwierigen und angespannten Zeit.
Dass das Thema im laufenden Wahlkampf aber noch große Bedeutung erlangen wird, erscheint ausgesprochen fraglich. Schon die letzten Sitzungen des Untersuchungsausschusses fanden weitgehend ohne öffentliches Interesse statt.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die staatliche Förderbank KfW hat sich laut Süddeutscher Zeitung gegen einen Kredit an Porsche ausgesprochen. Die bankenmäßige Prüfung des Antrags habe ergeben, dass die Voraussetzungen für die Vergabe eines Darlehens nicht erfüllt seien. Und es droht noch mehr Ungemach, denn der Zwist zwischen Porsche-Chef Wiedeking und Großaktionär Piëch geht in eine neue Runde. Aus Stuttgart, Uschi Götz.
Der Chef der PS-starken Autos, Wendelin Wiedeking, hat scheinbar die Nase voll vom Familienkrach des Porsche-Piëch-Clans. Ob gewollt oder nicht, der Inhalt eines Briefes ist bekannt geworden und nun droht der Streit zwischen VW und Porsche erst recht zu eskalieren. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung von heute wirft Konzernchef Wendelin Wiedeking dem Miteigentümer Ferdinand Piëch vor, Porsche mit öffentlichen Attacken möglicherweise schwer geschadet zu haben. Dafür müsse Piëch notfalls persönlich haften, warne Wiedeking. Der Brief, so geht aus dem Artikel der Süddeutschen weiter hervor, stamme vom 13. Mai. Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung schreibt, einen ähnlichen Fall habe es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte noch nicht gegeben. Noch vor wenigen Tagen bezeichnete der Wirtschaftswissenschaftler und Automobilexperte Professor Willi Dietz Ferdinand Piëch in dem Konflikt als Schlüsselfigur.
Ferdinand Piëch ist natürlich eine schillernde Figur in diesem ganzen Deal, weil er ja zwei Hüte gewissermaßen aufhat. Auf der einen Seite das Hut des Aufsichtsratsvorsitzenden und früheren Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, auf der anderen Seite den Hut des Miteigentümers bei Porsche. Und er spielt nun mit beiden Hüten ein sicher sehr riskantes Spiel. Er ist die Schlüsselfigur aus meiner Sicht in diesem ganzen Prozedere, was wir jetzt erleben. Und er wird ganz wesentlich darüber entscheiden, wie die Lösung letztlich aussehen wird.
Die Süddeutsche Zeitung will erfahren haben, dass der Brief von Wiedeking an die Adresse von Ferdinand Piëch eine Antwort auf die Attacken von Piëch gegen Wiedeking bei der Präsentation des neuen VW Polo kurz zuvor im Mai auf Sardinien gewesen sei. Piëch habe nach Angaben aus Konzernkreisen Wiedekings Vorwürfe in einem Schreiben zurückgewiesen und erklärt, er habe Porsche nicht geschadet. Der Porsche-Chef Wendelin Wiedeking muss sich indes wohl keine Sorgen machen, demnächst seinen Job zu verlieren. Er weiß den Porsche-Clan hinter sich, allen voran Wolfgang Porsche.
Dieser Zweig der Familie, den er ja gewissermaßen anführt, ist ja Mehrheitseigner bei Porsche. Er hat sich immer klar ausgesprochen für Wendelin Wiedeking und immer klar erkennen lassen, dass das sein Mann ist. Und ihm und Wiedeking auch den Rücken gestärkt.
Wie lange die Familien noch streiten, ist offen.
Die Bemühungen zur Rettung des insolventen Versandhauses Quelle kommen voran. Die Banken haben vor gut 1,5 Stunden das Memorandum zur Finanzierung des Unternehmens unterschrieben. Damit kann der neue Herbstkatalog nun wohl doch gedruckt werden. Heike Wolf berichtet.
Die Quelle GmbH kann weiterarbeiten. Die Banken haben ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg mit. Zuvor hatte der Freistaat Bayern zugesagt, sich an einer Bund-Länder-Ausfallbürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro zu beteiligen. Manfred Gablas, Pressesprecher von Brimondo, äußerte sich erleichtert.
Also mittlerweile steigt die Zuversicht, dass es mit der guten alten Quelle weitergeht. Die Mitarbeiter werden, glaube ich, in diesem Wochenende doch einige Sorgen weniger haben können.
Auch der für das Quelle-Geschäft wichtige Katalog für das Winterhalbjahr kann jetzt gedruckt werden. Vor kurzem hat der Insolvenzverwalter einen bedingten Druckauftrag erteilt. Wegen des Termindrucks habe er die Papierlieferanten, die Druckereien und die Binder gebeten, das Restrisiko zu tragen, da die juristischen Dokumente erst in den kommenden Tagen unterschrieben würden. Die Dienstleister hätten ihm alle eine Zusage erteilt.
Deutsche Unternehmen wollen auch dieses Jahr allen geeigneten Bewerbern einen Ausbildungsplatz anbieten. Auf eine genaue Zahl der Ausbildungsstellen will sich die Wirtschaft aber nicht verpflichten, wie die am Ausbildungspakt beteiligten Verbände und die Bundesregierung heute mitteilten. Bundesarbeitsminister Scholz ist mit seiner Forderung nach festen Zusagen gescheitert. Aus Berlin Peter Mücke.
Am Ende ging es um eine Zahl, eine, die für Bundesarbeitsminister Scholz mehr als nur Symbolik ist.
Ich jedenfalls muss für mich darauf bestehen, dass wir den Ehrgeiz behalten, wieder bei 600.000 Ausbildungsverträgen zu landen.
Die Wirtschaftsverbände sahen das anders. Und so gab es heute zum ersten Mal in der fünfjährigen Geschichte des Ausbildungspaktes keine gemeinsame Erklärung nach einem Spitzengespräch. Hans-Heinrich Driftmann, Präsident des Industrie- und Handelskammertages DIHK.
Der Ausbildungspakt lässt sich nicht in einer Zahl zusammenfassen. Er ist auch keine politische Schauveranstaltung.
Jetzt müsse es um konkrete Taten gehen. Mehr als 1000 Akquisiteure sollen Klinken putzen bei den Betrieben. Das Ziel, jeder ausbildungsfähige und ausbildungswillige Jugendliche soll ein Angebot bekommen. Für Minister Scholz zu wenig.
Das letzte Jahr ist die Zahl der Ausbildungsverträge zurückgegangen gegenüber früheren Erfolgen. Sie wird in diesem Jahr noch einmal zurückgehen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen wollen, welche Zielsetzung wir für die Zukunft erreichen wollen.
Scholz verwies auch auf die sogenannten Altbewerber, also diejenigen, die in den vergangenen Jahren bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf der Strecke geblieben sind. Von den 440.000 Bewerbern, die bis Ende Mai bei den Arbeitsämtern nach einer Lehrstelle suchten, ist jeder zweite ein solcher Altbewerber.
Wenn wir uns die Lage des nächsten Jahrzehnts angucken, dann sehen wir, dass wir vor große Probleme kommen werden. Wir werden einen Mangel an Fachkräften haben, wenn wir nicht genug ausbilden. Und diejenigen, die keine Berufsausbildung haben, werden Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt.
Das Spitzentreffen offenbarte auch den Streit in der Großen Koalition. Wirtschaftsminister zu Guttenberg schlug sich auf die Seite der Verbände und sagte, dass
ich vergleichsweise wenig davon halte, mit dem Verkünden von markigen Zahlen zu arbeiten, sondern die gemeinsame Zielsetzung so darzustellen, dass man wirklich jedem Ausbildungsfähigen und Ausbildungswilligen letztlich auch zu einer Lehrstelle verhelfen.
Trotz des Eklats wollen Regierung und Wirtschaft am Ausbildungspakt festhalten. Schon in den nächsten Wochen solle es Gespräche auf Arbeitsebene geben, kündigte DIHK-Präsident Driftmann an.
6 Wochen nach dem Antritt der neuen baskischen Regierung ist heute bei einem Bombenanschlag nahe Bilbao ein Polizist getötet worden. Die baskische Untergrundorganisation ETA wird hinter dem Anschlag vermutet. Einzelheiten von Cornelia Dierichsweiler.
Eduardo Antonio Puelles war auf dem Weg zur Arbeit, als die Bombe unter seinem Auto explodierte. Der 49-jährige Polizeiinspektor hatte den Wagen ganz in der Nähe seiner Wohnung in einem Vorort von Bilbao abgestellt. Als er die Zündung betätigte, detonierte der Sprengsatz. Für die Ermittler spricht alles dafür, dass der Anschlag auf das Konto der ETA geht. Das Attentat ereignete sich 6 Wochen nach dem Amtsantritt des neuen baskischen Regierungschefs Patxi López. Der Sozialist ist der erste nicht-nationalistische Regierungschef in der Geschichte des Baskenlands. Er hatte der ETA den Kampf angesagt. Dafür hatten die Terroristen ihm und seinem Kabinett bereits vor Monaten mit einer neuen Welle der Gewalt gedroht. Heute musste der baskische Regierungschef erleben, wie sie mit ihrer Drohung ernst machten. Einmal mehr haben die Terroristen dem Leben einer der unseren ein Ende bereitet. Das Opfer war ein Polizist, dessen einziges Vergehen darin bestand, sich Tag für Tag für Sicherheit und Freiheit der Basken einzusetzen. Erst vor 3 Tagen hatte die neue baskische Regierung beschlossen, die Arbeit der Polizei im Baskenland künftig effektiver zu gestalten. Unter den Nationalisten hatte die baskische Polizei im Kampf gegen die ETA 30 Jahre lang eher tatenlos zugesehen. Diese Arbeit hatten die Kollegen von der nationalen Polizei übernehmen müssen. Die Zusammenarbeit soll nun intensiviert werden. Der Anschlag von heute ist das erste tödliche Attentat seit Dezember. Damals hatte die ETA einen baskischen Geschäftsmann auf offener Straße erschossen. Er war am Ausbau des Hochgeschwindigkeitszugs beteiligt, der das Baskenland mit Madrid verbinden soll. Vor 3 Jahren hatte die ETA ihren letzten Waffenstillstand mit einem Attentat beendet. Seither hat die Regierung Zapatero die Gangart den Terroristen gegenüber verschärft. In den letzten Monaten konnten immer wieder führende ETA-Mitglieder gefasst werden. Die Terrororganisation ist geschwächt, auch wenn sie immer noch mordet. Ministerpräsident Zapatero machte heute deutlich, dass er fest entschlossen ist, den Terrorismus endgültig zu besiegen. Meine Entschlossenheit, das Ende der ETA herbeizuführen, ist unumstößlich. Und ebenso unumstößlich ist auch der Wille der Bevölkerung im Baskenland und in ganz Spanien, in Frieden und in Freiheit zu leben. Wir werden diesem Morden ein Ende bereiten.
Der italienische Regierungschef Berlusconi beherrscht einmal mehr die Schlagzeilen. Dabei geht es weniger um den von ihm geleiteten G8-Gipfel, der in 3 Wochen im Erdbebengebiet von L'Aquila veranstaltet wird. Immer wieder sind es, wie italienische Zeitungen berichten, erotische Ausschweifungen. Berichtet wird von Call Girls, die ein Unternehmer für Feste Berlusconis organisiert habe. Aus Rom, Stefan Tröntle.
Es ist eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Bari, die Italiens Regierungschef Berlusconi schwer zu schaffen macht. Im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre im Gesundheitswesen wurden Telefongespräche von 2 Unternehmern abgehört. Den Ermittlern in Süditalien fiel auf, dass die beiden oft mit jungen Damen telefonierten. Es ging um die Bezahlung für Dienste in Rom und Sardinien. Eine dieser Damen hat inzwischen dem Corriere della Sera ein Interview gegeben. Im Kern sagt sie aus, dass sie 2-mal dafür bezahlt wurde, zu einem Fest in Berlusconis Palazzo Grazioli in Rom zu kommen. 1-mal sei sie über Nacht geblieben. Zur Sicherheit will sie auch Filmaufnahmen von sich im Schlafzimmer der Villa gemacht haben. Außerdem wurden 3 weitere Frauen befragt. Sie sollen zugegeben haben, ebenfalls für Geld an derartigen Lustbarkeiten in Rom und Sardinien teilgenommen zu haben. Die Staatsanwälte ermitteln nun gegen die beiden Männer zusätzlich wegen Beihilfe zur Prostitution. Silvio Berlusconi selbst hat die Medienberichte als Müll und Dreck bezeichnet, sich sonst aber nicht weiter geäußert. Das tat allerdings sein Anwalt mit der bemerkenswerten Aussage, Berlusconi habe ja gar nichts Strafbares getan. Selbst wenn alles wahr wäre, sei er nur der, Zitat, Endverbraucher. Wenig später erklärte er dann, so sei das natürlich gar nicht gemeint gewesen. Niccolò Guidini. Das ist nur ein juristischer Fachbegriff, den man normalerweise benutzt. Wer zum Beispiel Drogen nimmt oder kauft, wird ja auch als Nutzer bezeichnet. Der mögliche Nutzer ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Für Italiens Regierungschef Berlusconi sind die linke Opposition und die ausländischen Medien an allem schuld. Die, die das gemacht haben, zeigen absolut schuldhaftes Betragen. Das ist Teil eines Umsturzversuchs. Nach den zahlreichen Affären der letzten Wochen steht Silvio Berlusconi also inzwischen im Mittelpunkt eines Prostituiertenskandals. Jetzt wäre noch interessant zu erfahren, auf welcher Basis der Ministerpräsident von Italien die Männer kennengelernt hat, die gerade der Zuhälterei beschuldigt werden.
An ihrem Geburtsort Silverstone könnte ein Aufstand der Spitzenteams der Formel 1 möglicherweise den Todesstoß versetzt haben. 8 Top-Rennställe, darunter Ferrari, McLaren, Mercedes und Brawn, kündigten ihren Rückzug aus der Königsklasse und eine eigene Rennserie ab 2010 an. Der Weltverband FIA will die abtrünnigen Teams verklagen. Jens Gideon informiert.
Der Streit geht in die nächste Runde. Der Automobilweltverband hat die Veröffentlichung der WM-Teilnehmerliste 2010 auf unbefristete Zeit verschoben. Die FIA will erst prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die Teamvereinigung FOTA und im Besonderen Ferrari auf rechtlichem Weg zu zwingen, in der Formel 1 zu bleiben. Weltverbandschef Max Mosley reagiert also mit einem Gegenschlag auf die massiven Ausstiegsdrohungen der 8 Top-Teams. Er will Ferrari auf dem Rechtsweg an einen gültigen Vertrag erinnern, der die Italiener bis 2012 an die Formel 1 bindet. Die Rechtsposition von Ferrari ist aber, dass Mosley mit seinen radikalen Regeländerungen für 2010 wesentliche Vertragsbestandteile außer Kraft setzt, weil die Formel 1 nicht unter den Bedingungen fortgesetzt würde, zu denen Ferrari dem Vertragswerk zugestimmt hat. Es wird interessant, was die Anwälte beider Seiten nun in den nächsten Tagen bewegen. Fakt ist, dass die Liste der WM-Teilnehmer bis zur Klärung der Rechtslage nicht veröffentlicht wird und das eröffnet neuen Spielraum für Verhandlungen zwischen den Streitparteien. Auch wenn beide Seiten schon klargestellt haben, sich nicht mehr bewegen zu wollen.
Soweit das Echo des Tages, das es auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 im Podcast gibt. Am Mikrofon war Claudia Benoit.